Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Wo steckt Juan Carlos? Diese Frage stellen sich nicht nur die Spanierinnen und Spanier. Der Altkönig hat inmitten von Korruptionsermittlungen das Land verlassen. Welche Bedeutung Juan Carlos' Weggang für die spanische Monarchie hat, das ist ein Thema dieser Sendung. Außerdem, 25 Jahre nach der Operation Oluja streiten Serbien und Kroatien immer noch über diese Militäroffensive, mit der der Krieg in Kroatien beendet worden ist. Und das Auswärtige Amt hat für bestimmte Touristenregionen in der Türkei die Reisewarnung aufgehoben. Noch sind aber nur wenige deutsche Touristen im Land. Wer hat welchen Hut getragen? Zeigt sich dort ein Babybauch oder droht womöglich die Trennung? Diesen Fragen widmet sich die internationale Boulevardpresse gern, wenn sie über die Mitglieder der europäischen Königshäuser berichtet. In Spanien rückt die Königsfamilie nun aber auch politisch wieder stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Altkönig Juan Carlos hat das Land verlassen. Einige Zeitungen sprechen vom Gang ins Exil. Bereits seit längerem steht der Vater von König Felipe im Fokus eines Korruptionsskandals. Die Justiz ermittelt wegen unversteuerter Millionengeschenke aus Saudi-Arabien. Auch wenn er schon 2014 zugunsten seines Sohnes abgedankt hat, ist die Krone in Spanien nun in der tiefsten Krise seit der Demokratisierung des Landes nach Francos Tod 1975. Eine Demokratisierung, um die sich Juan Carlos verdient gemacht hatte. Aber das halten ihm heute höchstens noch die älteren Spanierinnen und Spanier zugute, wie Hans-Günther Kellner berichtet.
Josep Ramoneda ringt im spanischen Radiosender Cadena Ser um Worte. Auf der einen Seite ist der Journalist und Philosoph kein großer Monarchist, doch den Beitrag von König Juan Carlos I. zur spanischen Demokratie hat er geschätzt. Es ist schon einige Jahre her. Der Sender Cadena Ser in Barcelona wurde 75 Jahre alt. Ich eröffnete zusammen mit dem Königspaar eine Ausstellung. Es gab Fotos vom Anschlag auf den Admiral Carrero Blanco von 1973. Wir standen eng zusammen und Juan Carlos sagte mir, wenn das nicht passiert wäre, stünden weder du noch ich hier. Ich antwortete, ich sicher nicht, aber bei Ihnen weiß ich das nicht. Und er antwortete mir, ich auch nicht, denn dieser Typ hätte mir nicht erlaubt zu machen, was ich machen musste. Franco lebte noch, Carrero Blanco galt als Hardliner des Regimes. Doch der Admiral fiel 1973 dem Anschlag der baskischen Untergrundorganisation ETA zum Opfer. Diktator Franco starb 2 Jahre später, Juan Carlos wurde König und konnte Spanien auf den Weg in die Demokratie bringen. Er kam mit der Rolle des guten Verräters zurecht. Ernannt von Franco war er in der Lage, das Regime zu verraten und so seinen Beitrag zur Demokratisierung Spaniens zu leisten. Diese Verdienste hat er nun selbst zunichte gemacht. Für jüngere Spanier sei er nur der mit der Elefantenjagd, mit der deutschen Geliebten und der mit dem Geldkoffer, befürchte Juan Carlos selbst, berichtete El País unter Anspielung auf die jüngsten Skandale. Auch Pablo Simón hat die Demokratisierung Spaniens nicht erlebt. Er wurde 1985 geboren und ist heute einer der bekanntesten Politologen des Landes. Die Demokratisierung Spaniens habe Juan Carlos legitimiert, analysiert er nüchtern. Mit der Korruption habe er diese soziale Anerkennung verloren. Bei den Linken im Baskenland, in Katalonien oder in Galizien und vor allem unter den unter 40-Jährigen, also in meiner Generation, lehnen immer mehr Menschen die Monarchie ab. Wir haben diese historischen Momente, die der Krone zu einer Legitimität verholfen haben, ja nicht erlebt. Sein Sohn Felipe VI. Muss seine eigene Legitimität finden und dieser Skandal macht es ihm nicht gerade leicht. Dennoch sieht Simón die Krone nicht am Ende. Denn zwar habe die parlamentarische Monarchie den gesellschaftlichen Konsens mit dem Weggang von Juan Carlos ins Ausland verloren, doch er sieht auch keinen neuen Konsens für eine andere Staatsform. Der Politologe fordert darum Reformen.
Yo creo que es fundamental el que la corona
König Felipe VI. Müsste Interviews geben. Juan Carlos I. müsste aus der Königsfamilie ausscheiden und müsste aktiv an der Aufklärung des Skandals mitarbeiten und dem Staat entgangene Einnahmen nachzahlen. Felipe VI. Könnte eine Gesetzesreform mit Regeln darüber anstoßen, wie die Krone künftig Rechenschaft ablegt. Nichts würde ihr jetzt mehr helfen als Transparenz. Damit die Menschen sich sicher sein können, dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, sich nicht wiederholt. Bleiben die Reformen aber aus, drohe Spanien eine Zombie-Monarchie, warnt Simon wörtlich. Eine Monarchie, an der sich zwar nichts ändern lässt, die in der Verfassung festgelegt ist, die aber keinen gesellschaftlichen Rückhalt hat. Dass Spanien derzeit von einer linken Koalition aus Sozialisten und Podemos regiert wird, hält Pablo Simon anders als viele andere politische Beobachter hingegen für einen Glücksfall für König Felipe VI. Wäre die Linke in der Opposition, Podemos nicht Teil der Koalition, wäre die Versuchung groß, den König ins Visier zu nehmen. Aber sie wollen ja weiter regieren. So werden sie auch nicht das Staatsgefüge schwächen. Und von den Rechten hat der König sowieso keine Kritik zu erwarten. Podemos ist mitverantwortlich, wie diese Krise bewältigt wird.
Pablo Simon im Beitrag von Hans-Günther Kellner über die Bedeutung des Weggangs von Altkönig Juan Carlos aus Spanien. Für Kroatien ist der 5. August ein Nationalfeiertag, an dem eines glorreichen Sieges gedacht wird. Vor 25 Jahren, während der Jugoslawienkriege, gelang es kroatischen Truppen, innerhalb kurzer Zeit die paramilitärischen Einheiten der Republik Serbische Krajina zu besiegen und damit den Krieg in Kroatien zu beenden. Wie das bei kriegerischen Auseinandersetzungen aber häufig ist, wird die sogenannte Operation Oluja von der gegnerischen Seite ganz anders bewertet. Serbien beschuldigt Kroatien der ethnischen Säuberung. Bis zu 200.000 Serbinnen und Serben flohen vor den kroatischen Truppen. Auch serbische Zivilisten wurden getötet. Der 25. Jahrestag der Militäroffensive wird in diesem Spannungsfeld begangen. Doch es gibt auch versöhnliche Gesten, wie Serdjan Govedarica berichtet.
August 1995. Die Operation Oluja, kroatisch für Sturm, beginnt. Innerhalb von nur 4 Tagen gelingt es schwer bewaffneten Einheiten der kroatischen Armee, den Großteil der seit 1991 serbisch besetzten Gebiete Kroatiens zu befreien. Die sogenannte Republik Srpska Krajina und der Kroatienkrieg sind damit Geschichte. Als am 5. August 1995 Knin, die selbsternannte Hauptstadt der Krajina Serben, eingenommen wird, feiern die Menschen in Zagreb auf den Straßen. Seit 1996 wird der 5. August in Kroatien als Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit gefeiert und die Militäraktion Oluja glorifiziert, auch heute noch. Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković: Das war eine rechtlich legitime, militärisch unumgängliche und politisch notwendige Aktion. Dass bei der Militäroperation auch Verbrechen an der serbischen Zivilbevölkerung begangen wurden, darüber spricht man in Kroatien nicht so gerne. Bis zu 200.000 Serben flohen, es kam zu Plünderungen und auch zu Morden. Je nach Quelle ist von bis zu 700 Opfern die Rede. Auch die Großmutter des heutigen Vizepremiers Kroatiens, Boris Milošević, gehört zu den Opfern. Umso überraschender, dass er dieses Jahr an den zentralen Oluja-Feierlichkeiten in Knin teilnehmen wird. Als erster hochrangiger Vertreter kroatischer Serben überhaupt. Denn aus serbischer Sicht gehört Oluja zu den größten Verbrechen, die während der Jugoslawienkriege an ihrer Volksgruppe begangen wurden. Ministerpräsident Plenković über seinen Koalitionspartner: Dass der Vizepremier Boris Milošević teilnehmen wird, ist meiner Meinung nach eine sehr gute Sache für die kroatische Gesellschaft. Gut für die Beziehungen zwischen den Kroaten und der serbischen Minderheit im Land. Und letztlich auch gut für die Beziehungen Kroatiens mit Serbien. Und eine Botschaft aus einem modernen Kroatien, das alle seinen nationalen Hausaufgaben erledigt hat. Und es gibt noch ein Zeichen der Versöhnung. Auch der kroatische Veteranenminister von der regierenden HDZ will dieses Jahr eine Premiere wagen und Ende August einen Kranz für die serbischen Opfer von Oluja niederlegen. Das ist in Kroatien nach wie vor hoch umstritten. Milorad Pupovac ist die zentrale politische Figur der serbischen Minderheit in Kroatien. Der Chef der unabhängigen demokratischen serbischen Partei wertet das diesjährige Gedenken als großen Schritt nach vorne. Diese Gesten öffnen ein neues Kapitel des politischen Lebens in Kroatien. Ein neues Kapitel in den zwischenethnischen Beziehungen zwischen Kroaten und Serben. Doch diese Gesten der Versöhnung gefallen nicht allen. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić erklärte, er könne die Anwesenheit eines Vertreters der kroatischen Serben bei den Oluja-Feierlichkeiten weder begrüßen noch unterstützen. Und auch die kroatische Rechte ist wenig begeistert, dass ausgerechnet der Veteranenminister an serbische Opfer erinnert. Das Gedenken an Oluja zeigt mal wieder, dass die jüngste Vergangenheit in den beteiligten Ländern nach wie vor großes Streitpotenzial birgt. Denn auch am kroatischen Staatspräsidenten Zoran Milanović gibt es Kritik. Zum Oluja-Gedenken zeichnete er eine Einheit bosnischer Kroaten aus, die sich an der Militäraktion 1995 beteiligt hatte. Ihr damaliger Kommandeur war Zlatan Mijojelic, der in Bosnien wegen Kriegsverbrechen gegen Bosniaken angeklagt ist und unbehelligt in Kroatien lebt.
Serdjan Govedarica über den 25. Jahrestag der Militäroffensive Oluja. Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung für bestimmte Tourismusregionen in der Türkei aufgehoben. Sehr zur Freude der Türkei, die bereits lange darauf gedrungen hatte. Die Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Sevim Dadelen von der Linkspartei, kritisierte die Maßnahme hingegen. Der Schritt komme zu einer, Zitat, einer Verbeugung Präsident Erdogan gleich, sagte Dadelen in einem Zeitungsinterview. Zur Bedingung für die Teilaufhebung der Reisewarnung machte das Auswärtige Amt unter anderem verpflichtende Corona-Tests für Deutschlandurlauber vor ihrer Rückreise. Eine entsprechende Teststation am Flughafen Antalya wird also vermutlich bald stärker gefragt sein. Bislang ist es aber noch verhältnismäßig leer am Flughafen, wie Karin Senz berichtet.
Eine Mitarbeiterin des Flughafens Antalya steht in der Ankunftshalle und versucht, die Urlauber dazu zu bringen, Abstand zu halten. Aber alle wollen am Gepäckband als Erster den Koffer schnappen und ab ans Meer. Flughafenmanager Bilgihan Yilmaz kennt das Problem.
Dort ist es relativ schwierig, den Passagier dazu zu bewegen, wenn nicht auf Tuchfühlung zu gehen. Da haben wir tatsächlich eine Lösung gefunden. Da gibt es kleine Barrieren, die physisch verhindern, dass die Menschen sich dort stapeln. Aber am Ende des Tages gehören natürlich zwei Seiten dazu.
Eben auch der Urlauber. Darum gibt es auch noch Durchsagen in mehreren Sprachen. Insgesamt ist es verhältnismäßig leer im Flughafengebäude. Rund 200.000 Passagiere an einem einzigen Tag sind hier letztes Jahr angekommen bzw. abgereist, erzählt Yilmaz stolz. Jetzt sind es gerade mal 30.000, aber mit Tendenz nach oben. Seit Anfang des Monats kommen wieder Maschinen aus Russland rein. Außerdem warnt Deutschland jetzt nicht mehr vor Reisen nach Antalya und drei weiteren Urlaubsregionen. Ob das allerdings den großen Schub bringt, der Flughafenmanager schaut auf die letzten Wochen.
Wir sehen, was die Maschinen aus Deutschland angeht, ganz viele Menschen auch, die den Bezug haben zu der Region, also Deutsch-Türken, die Menschen, die Verwandte besuchen, die hier Eigentum haben, also gar nicht ins klassische Hotel gehen unbedingt.
Yilmaz weiß außerdem, in vielen Bundesländern sind die Sommerferien bald vorbei. Dennis Uhr ist mit seinem Unternehmen Ventus einer der wenigen, der schon seit Wochen wieder Pauschalurlaub in der Türkei anbietet. Dass die Reisewarnung jetzt zumindest für 4 Küstenregionen wegfällt, freut ihn natürlich.
Ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Wir haben jetzt Anfang August und die Saison in der Türkei kann bis Mitte November gerade in Antalya auch andauern. Das ist noch eine sehr lange Zeit und viele Deutsche haben ihren Urlaub noch nicht dieses Jahr gebucht.
Gabi aus der Nähe von Stuttgart ist im Moment eine der wenigen klassischen Hotelurlauber aus Deutschland. Sie kommt regelmäßig in die Türkei und liebt es, in Antalya shoppen zu gehen.
In einigen Läden, wo ich reingegangen bin, wurde die Temperatur gemessen, ob ich Fieber habe. Das ist mir in Deutschland seit Corona noch nie passiert.
Die 57-jährige Küchenplanerin sitzt in Shorts und Top entspannt in einem Lokal und raucht eine Zigarette.
Ich finde hier an jedem Tisch Hygieneartikel. Die Bedienungen sind mit Mundschutz, meins sind sie in Deutschland auch. Aber weit nicht so hygienisch vorbereitet wie jetzt hier in der Türkei. Ich bin Risikopatientin, aber ich habe keine Angst.
Sie kann sich über weniger volle Strände und Platz am Pool freuen. Die Türkei hat schon vor Wochen ein Hygienekonzept entwickelt, das Urlauber und Hotelmitarbeiter vor Corona schützen soll. Es sei auch schon erfolgreich erprobt, erzählt Reiseveranstalter Dennis Uhr.
Es ist nicht so gewesen, dass hier alles ganz leer war, sondern natürlich der Inlandstourismus hat auch in einer gewissen Art und Weise stattgefunden. Das hat auch geholfen, die Prozesse zu lernen.
Auch Brigitte und ihr Mann waren schon öfter in Antalya. Die Berlinerin vergleicht ihren Urlaub jetzt mit denen früher.
Also nicht viel anders, bloß eben diese Maskenpflicht, Desinfektion überall. Ja gut, essen konnte man sich eben nicht alleine bedienen. Na, man musste teilweise anstehen, aber da waren so viel Personal, das ging eigentlich relativ zügig.
Denn das offene Buffet in den All-Inclusive-Hotels passt nicht in das Hygienekonzept. Abschwerbänder halten jetzt die Gäste auf sichere Distanz. Renate und ihre Freundin, ebenfalls aus Berlin, besuchen Bekannte und sind auch bei denen untergekommen. Sie haben sich den Türkeiurlaub gut überlegt.
Erstmal haben wir sehr langfristig beide die Nachrichten verfolgt und auch auf beiden Seiten, also auch von der türkischen Seite, von der deutschen Seite. Wir haben wirklich geschaut, wie die Sicherheitslage ist und auch nach dem Gebiet geschaut. Also nach Istanbul wären wir wahrscheinlich nicht geflogen. Aber die Antalya-Gegend, wo wir jetzt waren, die ist doch relativ sicher.
Istanbul ist Corona-Hotspot. Hier gilt auch weiter eine Reisewarnung. Dass Berlin so lange gezögert hat, sie zumindest für die 4 Urlaubsregionen aufzuheben, für Renate hat das nur einen Grund.
Ich denke, das hängt mit der Politik zusammen. Die ganze wirtschaftliche Lage ist einfach abhängig und ich denke, dass es als Druckmittel benutzt wird.
Eindeutig politisch. Ansonsten sehe ich da keinen Grund.
Schließt sich Jeanette an, die hier ihren Freund besucht. Sie ist kurz vor der Rückreise nach Dresden. Künftig müssen sich Urlauber vor dem Abflug auf Corona testen lassen. Das war eine der Bedingungen Berlins. Die Türkei darf nur negativ Getestete ins Flugzeug nach Deutschland lassen. In Antalya kein Problem. Direkt am Flughafen gibt es eine Teststation. Flughafenmanager Yilmaz erklärt, um positive Fälle kümmern sich dann die türkischen Behörden.
Die dann entsprechend positiv getestete Menschen in Quarantäne nehmen und dann ins Krankenhaus fahren. Und dann wird dort weiter entschieden, wie mit dem dann Patienten umgegangen wird.
An der Wärmebildkamera am Eingang leuchtet plötzlich etwas rot. Zu hohe Temperatur. Yilmaz wirft einen Blick auf den Bildschirm und winkt ab. Es ist nur ein Koffer, der in der Sonne oder im Bus zu heiß wurde. Das Problem müssen wir noch in den Griff kriegen.
Karin Senz berichtete über den Tourismus in der Türkei zu Corona-Zeiten. Damit endet die Sendung Europa heute. Die Sendung und die einzelnen Beiträge können Sie auch online nachhören unter www.deutschlandfunk.de und natürlich auch in unserer App DLF Audiothek. Dort finden Sie außerdem auch die Podcasts des Deutschlandfunk wie Der Tag mit einer täglichen Auswahl von aktuellen Themen, die hintergründig besprochen werden, oder auch den Politik-Podcast von unseren Hauptstadtkorrespondentinnen und Korrespondenten. Mein Name ist Katharina Peetz. Vielen Dank fürs Zuhören.